Kennengelernt habe ich Douglas Adams 1990. Ich war gerade bei Harmony Books sein Lektor geworden und nach London geflogen, um ihm wegen seines lange überfälligen fünften Anhalter-Romans Einmal Rupert und zurück ein bisschen auf die Füße zu treten. Kaum hatte mich der Türsummer in Adams Haus in Islington eingelassen, kam auch schon ein hünenhafter, überschwänglicher Mann die lange Treppe heruntergestürmt, begrüßte mich freundlich und drückte mir eine Handvoll Seiten in die Hand. »Schauen Sie mal, was Sie davon halten«, sagte er über die Schulter, während er die Treppe wieder nach oben stürmte. Eine Stunde später kam er wieder, neue Seiten in der Hand, und wollte dringend meine Meinung über den ersten Stapel hören. Und so verging der Nachmittag, in dem sich lange Lektürestrecken mit erneutem Herunterstürmen und weiteren Gesprächen über Neugeschriebenes abwechselten. Es stellte sich heraus, dass Douglas so am liebsten arbeitete. Im September 2001, 4 Monate nach Douglas' tragischem, unerwartetem Tod, rief mich sein Agent Ed Victor an. Ein guter Freund habe die Festplatten von Douglas' vielen geliebten Macintosh-Computern gesichert. Ob ich Interesse hätte, die Dateien mal durchzusehen und festzustellen, ob sie das Material zu einem Buch enthielten. Wenige Tage später kam ein Paket und ich riss es voller Neugier auf. Mein erster Gedanke war, Douglas' Freund Chris Mogul müsse eine wahre Herkulesarbeit geleistet haben, was, wie sich herausstellte, den Tatsachen entsprach. Die CD-ROM, auf die Douglas' schriftstellerisches Werk gespeichert war, enthielt 2579 Posten. Angefangen bei großen Dateien, die den kompletten Text von Douglas' Büchern enthielten, bis hin zu Briefen im Namen von Save the Rhino, einer seiner Lieblingsschutzorganisationen. Außerdem boten sie faszinierende Einblicke in dutzende halbfertige Ideen zu Büchern, Filmen und Fernsehsendungen, von denen manche nicht mehr als einen oder zwei Sätze, andere bis zu einem halben Dutzend Seiten umfassten. Daneben fanden sich Entwürfe zu Vorträgen, Texte, die Douglas für seine Website geschrieben hatte, Einleitungen und Einführungen zu verschiedenen Büchern und Anlässen und Gedanken zu Themen, die Douglas am Herzen lagen. Musik, Technik, Wissenschaft, bedrohte Tierarten, Reisen und Single Malt Whisky, um nur einige zu nennen. Schließlich fand ich dutzende Fassungen des neuen Romans, mit dem sich Douglas fast die ganzen letzten 10 Jahre herumgeschlagen hatte. Sie zu sichten und zu ordnen, um zu dem Work in Progress zu gelangen, das Sie im dritten Teil dieses Buches finden, erwies sich als größte Herausforderung für mich. Obwohl das jetzt so klingt, als wäre es schwierig gewesen, was nicht stimmt. Sobald Fragen aufkamen, beantworteten sie sich wie von selbst. Douglas' im Entstehen begriffener Roman, der als dritter Dirk Gently-Roman geplant war, begann seine Existenz als »A Spoon Too Short«, ein zu kurzer Löffel, und wurde in seinen Computerdateien bis August 1993 so genannt. Von dem Zeitpunkt an heißt der Roman in den Ordnern »The Salmon of Doubt«, »Lachs im Zweifel«, und sie gehören 3 Kategorien an. Von den ältesten bis zu den letzten sind dies »The Old Salmon«, »Der alte Lachs«, »The Salmon of Doubt« und »L.A. Rhino Ranting Manor«. Ranting Manor könnte man als »Schlossprotz« übersetzen. Bei der Lektüre dieser verschiedenen Fassungen kam ich zu dem Entschluss, dass Douglas am besten gedient wäre, wenn ich das stärkste Material aneinanderreihte, ohne Rücksicht darauf, wann er es geschrieben hatte, so wie ich es wohl auch vorgeschlagen hätte, wenn er noch am Leben wäre. Und so stellte ich aus »The Old Salmon« das Kapitel her, das jetzt Kapitel 1 ist, nämlich das über Daveland. Die folgenden 6 Kapitel wurden komplett der 2. und längsten zusammenhängenden Version von »The Salmon of Doubt« entnommen. Um den Gang der Handlung einigermaßen plausibel zu erhalten, fügte ich dann 2 seiner 3 neuesten Kapitel aus »L.A. Rhino Ranting Manor« an. Sie wurden die Kapitel 8 und 9. Für das Kapitel 10 griff ich auf das letzte Kapitel aus »The Salmon of Doubt« zurück und endete dann mit dem Schlusskapitel aus Douglas' jüngster Arbeit »L.A. Rhino Ranting Manor«. Um dem Leser ein Gefühl davon zu geben, was Douglas im Rest des Romans vorhatte, habe ich dem Ganzen ein Fax vorangestellt, das Douglas seiner Londoner Lektorin Sue Freestone geschickt hat, die von Anfang an eng mit ihm an seinen Büchern zusammenarbeitete. Von der Lektüre dieser Adams-Schätze auf der CD-ROM beflügelt, sicherte ich mir die überaus wertvolle Hilfe von Douglas' persönlicher Assistentin Sophie Aston, um das Netz noch weiter auszuwerfen. Gab es noch andere Schätze, die wir in ein Buch aufnehmen könnten, das Douglas' Leben gewidmet war? Wie sich herausstellte, hatte Douglas in ruhigen Zeiten zwischen Büchern oder Multimedia-Megaprojekten Artikel für Zeitungen und Zeitschriften geschrieben. Zusammen mit dem Inhalt der CD-ROM bilden sie den grandiosen Fundus von Texten, der diesem Buch zum Leben verhalf. Der nächste Schritt war, eine Auswahl herzustellen, die keinerlei Anspruch auf Objektivität erheben sollte. Sophie Aston, Ed Victor und Douglas' Ehefrau Jane Bertson schlugen ihre Lieblingstexte vor. Zusätzlich suchte ich einfache Artikel aus, die mir am besten gefielen. Als Douglas' Freund und Geschäftspartner Robbie Stamp vorschlug, das Buch solle doch dem Aufbau von Douglas' Website folgen, das Leben, das Universum und der ganze Rest, fügte sich alles von allein zusammen. Zu meiner Freude schlugen die hier versammelten Werke einen Bogen, der die unverwechselbare Flugbahn von Douglas Adams viel zu kurzem, aber bemerkenswert reichem, schöpferischem Leben nachzeichnete. Das letzte Mal besuchte ich Douglas in Kalifornien, und unser nachmittäglicher Spaziergang über den winterlichen Strand von Santa Barbara wurde immer wieder durch kleine Wettläufe mit seiner damals 6-jährigen Tochter Polly unterbrochen. Nie habe ich Douglas so glücklich erlebt, und ich hatte keine Ahnung, dass dieses Miteinander unser letztes sein sollte. Seit seinem Tod habe ich oft an Douglas denken müssen, was vielen ihm nahestehenden Menschen offenbar ebenso geht. Fast ein Jahr nach seinem Tod ist seine Gegenwart noch immer außerordentlich spürbar. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er bei der erstaunlichen Leichtigkeit, mit der dieses Buch zustande kam, seine Hand im Spiel hatte. Ich weiß, wie lebhaft er sich gewünscht hätte, dass Sie Spaß daran haben. Und das hoffe ich auch. Peter Gesardi, Chapel Hill, North Carolina, 12. Februar 2002.